Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, Sie hören heute Morgen die DRS-Frühinformationen. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen. Die italienische Razzia in Schweizer Banken. Finanzpolitiker wollen wissen, was genau dahinter steckt. Der Taliban-Angriff auf ein UNO-Gebäude in Afghanistan. Ein Angriff, der sich gegen die Präsidentschaftswahlen Anfang November richtet. Und Angela Merkel startet in ihre zweite Amtszeit. Die nächsten 4 Jahre regiert sie Deutschland mit ihren Wunschpartnern. Am Mikrofon begrüßt sie Tobias Fässler. Nun zunächst die Nachrichtenübersicht mit Regula Siegfried.
Die Razzien der italienischen Polizei bei Filialen von Schweizer Banken stoßen in der Schweiz auf Kritik. So bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Laut ihr sind die Vorwürfe gegen die Banken unklar und es gehe nicht, alle Banken aus einem befreundeten Staat unter Generalverdacht zu stellen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Kämpfer der Taliban mehrere UNO-Mitarbeiter in ihre Gewalt gebracht. Laut der Nachrichtenagentur Reuters haben sich die Taliban in einem UNO-Gebäude verschanzt und Sicherheitskräfte angegriffen. Im Haus hätten sich mehrere UNO-Mitarbeiter befunden, sagten Diplomaten. Nach den Worten eines UNO-Sprechers sind mindestens 3 UNO-Mitarbeiter getötet worden. Die Taliban wollen nach Einschätzung von Beobachtern ganz offensichtlich die Stichwahl um die Präsidentschaft stören. Die Grossbank UBS will einen größeren Teil der Gehälter als Festlohn zahlen und einen kleineren Teil als Bonus. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine interne Mitteilung an die UBS-Mitarbeiter beruft. Das neue System werde aber erst eingeführt, wenn die wichtigsten Bereiche der Bank wieder schwarze Zahlen schrieben. Der weltgrößte Kreditkartenanbieter Visa steigerte seinen Gewinn in den letzten 3 Monaten auf 514 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 10% auf 1,9 Milliarden Dollar. Visa schüttet nun 19% mehr Dividende an die Aktionäre aus. Die Versicherungsgesellschaft National Suisse hat Strafanzeige gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung eingereicht. Dies wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Transaktionen von Immobilien. Laut dem Unternehmen beträgt die Schadenssumme rund 1,5 Millionen Franken. Ein Gericht in den USA hat gegen das Segelteam Alinghi entschieden. Der oberste Gerichtshof von New York hat entschieden, dass der America's Cup im kommenden Februar nicht, wie geplant, am Persischen Golf ausgetragen werden darf. Damit hat das Herausforderer-Team BMW Oracle Recht bekommen. Das Gericht begründete sein Urteil mit der Stiftungsurkunde des America's Cup. Dort steht, dass der Cup auf der südlichen Erdhalbkugel stattfinden muss, wenn er im Winterhalbjahr stattfindet. Der Austragungsort Ras Al Khaimah liegt jedoch auf der nördlichen Halbkugel. Zum Sport. Eishockey. Genf Servette gewann gegen Zug 4:1, die ZSC Lions verloren gegen Lugano 6:7 nach Verlängerung, Freiburg schlug Kloten 4:3, Davos bezwang Rapperswil-Jona 2:1 und Langnau gewann gegen Ambrì 5:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.882 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.087 Punkten minus 1,2%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,211 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,24 beziehungsweise zu einem Dollar 48,14. Das Wetter. Im Flachland zuerst Nebelfelder, sonst trotz einigen Wolkenfeldern sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad.
Sie hören heute Morgen auf DRS1, DRS4 News und der DRS Musikwelle. In Dutzenden Schweizer Bankfilialen in Italien hat man gestern nicht schlecht gestaunt. Die Finanzpolizei und die italienische Steuerbehörde haben in einer Großaktion Steuerflüchtlinge ins Visier genommen. Bei der Schweizer Bankiervereinigung löst diese überraschende Aktion Befremden aus. Finanzpolitiker hingegen fordern Klarheit, und zwar auf allen Stufen. Christine Wanner mit den Reaktionen.
Die konkreten Vorwürfe gegen die kontrollierten Banken seien unklar, heißt es bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Entsprechend groß sei das Befremden, sagt Sprecher Thomas Sutter.
So ein Vorgehen, wo man eigentlich sämtliche Banken aus einem befreundeten Staat unter Generalverdacht stellt, das geht unserer Meinung nach nicht.
Der Präsident der Finanzkommission, CV-Beständerat Philipp Stählin, äußert sich vorsichtig. Er hoffe sehr, dass diese Aktion auf einem fundierten Verdacht beruhe, denn
wenn hier nur Druck aufgebaut wird, dann hätte ich dafür absolut kein Verständnis. Da muss man sich Fragen zum Rechtsstaat Italien stellen.
Und dann wären auch Gespräche auf oberster Ebene und allenfalls Sanktionen gegen das Nachbarland angebracht. Markige Worte braucht SVP-Ständerat und Finanzpolitiker Tisjenny.
Offensichtlich kann man sich in Italien alles leisten und da werden beide Augen zugedrückt. Aber wenn Verdachtsmomente bestehen auf Steuerhinterziehung, da geht man viel härter vor als gegen die Mafia.
Für Tisjenny ist nun der Bundesrat gefragt. Ohne Gespräche auf oberster Ebene drohe ein ähnliches Debakel wie im Fall der UBS in den USA. Doch SP-Nationalrätin Margret Kenanellen gibt hier zu bedenken, gerade der Fall UBS habe doch gezeigt, dass nicht alle Schweizer Banken im Ausland sauber geschäften. Als Mitglied der Finanzkommission verlangt sie ein klares Bekenntnis der Banken gegen Geschäfte mit Steuerflüchtlingen und Hinterziehern. Beruht die Großkontrolle in Italien auf rechtmäßigem Vorgehen, so ist für Margret Kenanellen klar,
dann kann ich nichts dagegen haben. Es ist das Recht jedes Landes, dafür zu sorgen, dass keine Steuerbetrüge oder Beihilfen zu Steuerbetrügen stattfinden.
Das eidgenössische Finanzdepartement wollte die Bankenrazzia gestern nicht kommentieren und verwies auf frühere Äußerungen von Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Er wolle keine Sanktionen gegenüber der italienischen Behörden verfügen, er setze auf Dialog. Es ist 6:07. Die afghanische Hauptstadt Kabul ist heute Morgen erneut Schauplatz eines Anschlags geworden. Ziel: ein Gästehaus der UNO. Beim Angriff sind mindestens 7 Personen ums Leben gekommen. Die Einzelheiten von Robert Sterli.
Die Taliban hatten in den letzten Tagen gedroht, mit allen Mitteln die Stichwahl ums Präsidentenamt vom kommenden 7. November zu bekämpfen. Heute Morgen haben sie ihre Drohung wahrgemacht. Mehrere ihrer Kämpfer drangen im scharf bewachten Regierungsviertel in ein Gästehaus der UNO ein, nahmen dort Geiseln und sprengten sich später in die Luft. Auf Fernsehbildern war eine große Rauchwolke zu sehen, die aus dem Regierungsviertel aufstieg, wo immer noch Schüsse zu hören sind. Nach den bis jetzt vorliegenden Meldungen sind neben den Angreifern mehrere UNO-Mitarbeiter getötet worden. Dass die Taliban eine UNO-Einrichtung angegriffen haben, dürfte kein Zufall sein, weil die UNO bei der Vorbereitung der Stichwahl ums Präsidentenamt eine entscheidende Rolle spielt. Taliban feuerten zudem eine weitere Rakete auf das Sirina-Hotel ab, unweit des Präsidentenpalastes, wo sich mehrere Ausländer aufhalten. Ob es auch hier Opfer gegeben hat, ist zur Stunde nicht bekannt.
Heute ist Neustart in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt mit ihrem neuen Ministerteam die nächsten 4 Jahre in Angriff. Gestern hat der deutsche Bundespräsident Horst Köhler die alte Regierung offiziell aus dem Amt entlassen. Angela Merkel regiert jetzt mit ihrer Wunschkoalition, CDU mit CSU und FDP. Ursula Hürzeler über die Kanzlerin.
Angela Merkel strahlt oft in diesen Tagen. Heute wird sie es wieder tun. Etwas verhalten zwar, wie es ihre Art ist, aber durchaus zufrieden. Gründe dafür hat sie genug. So ist ihr nicht nur ihre Wiederwahl gelungen, die CDU-Kanzlerin hat es auch als erste überhaupt geschafft, ihre Partei von einer Koalition in eine andere zu führen. Nach der Zwangsehe mit der SPD kommt nun endlich die ersehnte Liebesheirat mit der FDP. Einfach wird auch diese Beziehung nicht, das haben die Verhandlungen über das Regierungsprogramm gezeigt. Gerade in den wichtigsten Punkten, bei den Steuererleichterungen auf Pump und der Gesundheitspolitik, haben sich die neuen Partner derartig verkantet, dass viele Beobachter bereits von einem Fehlstart sprachen. Doch diese Kritik weist die Kanzlerin zurück. Sie ist überzeugt davon, dass der skizzierte Weg der richtige ist, um rasch aus der Krise zu kommen. Und dass es dabei gerecht zugeht, dafür will Angela Merkel mit ihrer CDU persönlich sorgen.
Ich habe keinen Zweifel, dass wir mit der Freien Demokratischen Partei gut zusammenarbeiten werden. Aber wir werden die Kraft sein, die Kraft der Mitte, die Kraft, die darauf achtet, dass auf der einen Seite wirtschaftliches Wachstum in unserem Lande möglich ist und auf der anderen Seite aber die Interessen aller Menschen auch wirklich durchgesetzt werden und wir ein Herz für all diejenigen haben, die auch Hilfe und Solidarität brauchen.
Kanzlerin aller Deutschen wolle sie sein, hatte Angela Merkel nach ihrer Wahl erklärt, und das nicht zufällig, denn trotz ihrer großen Beliebtheit ist die Physikerin aus Ostdeutschland vielen ihrer Landsleute fremd geblieben. Wofür sie politisch genau steht, das wissen nur wenige, ein Manko, das ihr im Wahlkampf oft vorgeworfen wurde. Doch geschadet hat es ihr letztlich nicht. Jetzt ist Angela Merkel auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie wird international hoch geachtet und im Inland von manchen Parteifreunden regelrecht gefürchtet. Tatsächlich kennt sie wenig Skrupel, wenn sie ihre Interessen durchsetzen will. Als letzter bekam das der baden-württembergische Ministerpräsident Oettinger zu spüren, den die Kanzlerin am Wochenende überraschend zur EU nach Brüssel weggelobt hat. Der CDU-Politiker war ihr zu wenig erfolgreich und wohl auch zu kritisch. Nein, heute unterschätzt Angela Merkel niemand mehr. Das ist der große Unterschied zu früher. Und sie selbst freut sich jetzt einfach auf ihre zweite Amtszeit.
Ich bin wahrscheinlich älter und reifer geworden, aber der Spaß hat nicht nachgelassen. Mir geht's gut.
Heute Nachmittag wird sie ihren Eid ablegen mit dem Nachsatz »So wahr mir Gott helfe«, wie es sich für eine Pfarrerstochter wie Angela Merkel gehört.
Angela Merkel, die neue, alte Kanzlerin. Zurück in die Schweiz. Verteidigungsminister Ueli Maurer übt weiter Kritik an seiner Armee. Nachdem er den Kauf neuer Kampfjets in Frage gestellt hat, ist es jetzt das Führungsinformationssystem FIS-HEER, das ihm Kopfzerbrechen bereitet. FIS-HEER ist ein hochkomplexes, milliardenteures Netzwerk von Computern. Für die sicherheitspolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte kam da der Termin gestern gerade recht. Die Kommissionsmitglieder ließen sich auf dem Waffenplatz Thun das kritisierte System vorführen. Freddy Gasser.
Die Einladung hatte das Verteidigungsdepartement VBS schon im Sommer verschickt. Doch für Jakob Büchler, den Vizepräsidenten der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, kam der Besuch von gestern Morgen in Thun gerade recht.
Nachdem jetzt am letzten Wochenende über FIS-HEER vieles und auch zum Teil Unwahres verbreitet wurde, kam er zum genau richtigen Zeitpunkt.
Und nach dem Besuch stand für den CVP-Mann Büchler fest, das Parlament habe vor 3 Jahren richtig entschieden, als es mehrheitlich Ja zu FIS-HEER gesagt habe.
Wir sind heute sehr verletzlich, was Telefonverbindungen, was Internetverbindungen anbetrifft, wenn Katastrophen geschehen. Ich denke an Erdbeben, ich denke an schwere Überschwemmungen. FIS-HEER kann vor Ort sehr schnell wieder Verbindungsnetze aufbauen, auf denen auch die Polizei, die Feuerwehr, der Zivilschutz sich andocken kann und so die ganze Rettung koordinieren kann.
Genau daran zweifelt die grüne Nationalrätin Anita Lachenmeier, deren Fraktion vor 3 Jahren das neue Computersystem geschlossen abgelehnt hatte. FIS-HEER sei zu komplex für Milizsoldaten.
Sie arbeiten den Rest des Jahres auf einem anderen System, vielleicht in ihrem Geschäft. Und jedes Mal, wenn man wieder in ein altes System geht, vergisst man auch wieder, was man mit dem anderen gemacht hat. Und jedes Mal tauchen wieder Fragen auf, wenn man von einem System zum anderen wechselt, auch schnell einen falschen Knopf drückt und dann nicht mehr läuft.
Doch jetzt sei es zu spät, die ganze Übung abzubrechen. Mit 700 Millionen Franken sei dafür schon zu viel Geld ausgegeben worden, obwohl es, so Lachenmeier, in der Armee Wichtigeres gäbe.
Darum würde ich der Armee vorschlagen, nur dieses Material, das sie jetzt haben, einzuführen. Zuerst das erproben und dann kann man vielleicht 2015, wenn es wirklich installiert ist, wieder diskutieren darüber.
Er verstehe zwar Bundesrat Maurers Alarm, nicht aber die grundsätzliche Kritik an FIS-HEER. Das sagt dagegen Hans Altherr von der FDP und Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates.
Es ist ein teures System, es ist ein großer Entwicklungssprung und es ist eine Herausforderung für eine Milizarmee, solch ein Projekt zu handeln und dann auch operativ umzusetzen. Das ist richtig, damit hat man aber von Anfang an schon gerechnet.
Im VBS geht man davon aus, dass FIS-HEER für die nächsten 15 bis 20 Jahre im Einsatz stehen soll.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Uns gibt's auch im Internet zum Nachhören und als Podcast zum Herunterladen auf drs.ch. Verantwortlich heute ist Andreas Lütti. Mein Name Tobias Fessler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.